Mit der Unterstützung der sozialen Dienstleister ist da echt viel zu machen. Da liegt Segen drauf, würde ich mal so sagen, von meiner Profession her.
Ich will dem Bild entgegenwirken, dass da nicht der Eindruck entsteht, nur wenn die Stadt irgendeine Maßnahme macht, dass am nächsten Tag die Sonne heller scheint. Das wird dort nicht passieren. Also es braucht einen langen Atem, immer wiederkehrende Versuche, Anläufe, die auch scheitern, aber wieder unternommen werden müssen.
Und jetzt passt mal auf, was ich zum Schluss habe. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ich habe gedacht, wenn ein Pastor hier mal ist, ist kein Fehler aus dem Hebräern zu zitieren, oder?
Hannover macht das, der Podcast aus dem neuen Rathaus.
Folge 3, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben zwei Podcasts mit Themen hinter uns, über die lässt sich immer gut diskutieren. Da steckt eine Menge Optimismus und Zukunft drin. Da ging es um Stadtentwicklung und Digitalisierung. Aber heute, da haben wir ein bisschen, man könnte sagen, inhaltlich schwerere Kost für euch. Denn wir sprechen über Obdachlosigkeit und all die Herausforderungen, die das mit sich bringt für die Menschen, die kein Obdach mehr haben, aber auch für eine Stadt und eine Gesellschaft, die damit umgehen muss. Und wie immer an meiner Seite ist Oberbürgermeister Belet Ornay. Schön, dass du da bist, Belet.
Herzlich willkommen im Rathaus.
Und unser Gast wurde von einem Journalisten schon einmal als das soziale Gewissen der Stadt bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob ihm das überhaupt so recht ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass er da ist. Herzlich willkommen, Diakoniepastor Friedhelm Feldkamp.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Martin Brüning. Freue mich, dass ihr da draußen mit euren Uhren gerade bei uns im neuen Rathaus seid. Und Herr Feldkamp, vielleicht können wir erst mal ganz am Anfang zu so einer kleinen Lageeinschätzung überhaupt kommen. Ich habe mal gelesen, im vergangenen Jahr lebten bundesweit fast 440.000 Menschen, fast eine halbe Million, in Einrichtungen der Kommunen und der freien Wohlfahrtspflege. Rechnerisch 18% mehr als im Vorjahr. Man könnte aus so Zahlen schließen, Obdachlosigkeit nimmt zu. Könnte man vielleicht auch anhand der Wohnungsfrage darüber nachdenken, ob das so ist? Wie ist Ihr Blick aus der Praxis heraus? Wie ist die Lage aus Ihrer Sicht?
Da eine valide Zahl zu nennen, ist problematisch, sag ich mal so. Es kursieren sehr, sehr unterschiedliche Zahlen dort. Wenn wir davon ausgehen, vielleicht mit 700 Leuten zu rechnen, die wirklich obdachlos auf der Straße leben, Tag und Nacht, dann mag das wohl stimmen, zumindest nach den Einschätzungen, die unsere Fachleute dann auch tatsächlich dann so erleben. In den Unterkünften sind mehrere Tausend, da weiß der Oberbürgermeister da wahrscheinlich die Zahlen noch viel besser. Wir haben in unserem Kontaktladen Mäcki tatsächlich 16.000, 17.000 Kontakte. Das sind jetzt nicht Köpfe, sondern Kontakte übers Jahr. Die kommen, aber es gibt eine doch schöne Zahl. Nee, es ist eine traurige Zahl, aber zumindest ist sie doch valide. Wir bieten Postadressen an in unseren Tagestreffs und wir haben allein hier in Hannover, in Dück, im Dach über dem Kopf, 900 Postadressen. Das sind Menschen, die haben keine gesicherte Möglichkeit, sich anzumelden. Also nur über diese, also von 900 gehen wir da auf jeden Fall aus und das ist eine valide Zahl.
Und ist das aus Ihrer Sicht in den vergangenen Jahren noch eine Steigerung, die Sie da erlebt haben? Oder ist die Problematik in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich unverändert groß?
Nein, das ist tatsächlich eine Steigerung da. Wie gesagt, es ist schwierig nachzuvollziehen, aber die Leute, die tagtäglich damit umgehen, die die Kontakte haben, stellen halt fest, dass die wohnungslosen Menschen jünger werden, dass sie weiblicher, das Gesicht der Wohnungslosigkeit weiblicher wird, dass auch jetzt Familien verstärkt in den Blick kommen und schon die Anfragen nach Beratung und dergleichen mehr auch in den medizinischen Angeboten, die wir haben, schon massiv nach oben gehen.
Belet, das ist ja immer so eine individuelle Ansichtssache auch, je nachdem, wo ich auch in der Stadt gerade bin, nehme ich das Problem wahr, nehme ich es nicht wahr, ist es größer? Wie ist deine Ansicht auch aus Perspektive der Stadt?
Wir merken schon, dass sich die Situation verändert. Also die Menschen, also die Zahl der betroffenen Personen, aber auch die Strukturen, die Herausforderungen. Man muss, glaube ich, einfach sich immer wieder klar machen, das Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit heißt einfach nicht nur kein Dach über dem Kopf, sondern es sind wahnsinnig viele Herausforderungen, die da mit reinspielen, psychologische, psychische Belastungen, gesundheitliche Einschränkungen, Situationen, Schicksalsschläge, die da zu ihren Beitrag geleistet haben, teilweise rechtliche Rahmenbedingungen, die das extrem erschweren, also ausländerrechtliche, um ein Beispiel zu nennen. Und all das spielt mit rein und das macht natürlich den Ansatz so kompliziert. Also manchmal gibt es da einen etwas vereinfachten Blick auf diese Problematik, auch an uns als Stadt, wo Menschen sich dieses Themas annehmen und uns immer wieder adressieren mit der Frage, gib den Menschen doch einfach Wohnung und dann ist das Problem gelöst. Und wir merken immer wieder auch bei unterschiedlichsten Einsätzen unserer Streetworker in Kontaktaufnahme, auch mit Partnern, die wir haben in diesem Bereich, dass die Bereitschaft auch einiger Menschen einfach nicht in eine Wohnung zu gehen besteht, weil einfach ganz andere Belastungen mit reinwirken. Und das ist sozusagen die Ausgangslage, auf die wir uns einstellen müssen. Darauf reagieren wir mit ganz vielfachen Angeboten. Und das ist genau der Punkt. Also eine Stadt wie Hannover, auch in dieser Größenordnung und auch mit einer solchen besonderen Betroffenheit, muss eben mehr bieten als nur Bleibe, sondern wir merken auch, dass der sogenannte Housing-First-Ansatz, um mal so ein Konzept zu nennen, also wo erstmal geschaut wird, wir schaffen ein Dach über dem Kopf, aber dann hängen wir ganz viele Beratungsangebote, medizinische Beratung und so weiter mit dazu. Das andere Thema ist Tagestreffs zum Beispiel, auch Struktur wiederzugeben, also wo starte ich in den Tag, was mache ich, was fange ich mit mir an, wie schaffe ich soziale Kontakte wieder aufzubauen, all das spielt auch eine große Rolle. Und ebenso wichtig ist, das merkt man jetzt sozusagen, wenn wir den Sommer beenden und in den Winter reingehen, die unterschiedlichen Jahreszeiten auch. Also Sommerangebote wie auch Winterangebote, die ganz unterschiedlich auf die Anforderungen reagieren müssen.
Herr Feldkamp, Belet hat das gerade angesprochen, Housing First. Vielleicht muss man auch noch mal ein bisschen tiefer erklären, was da eigentlich genau gemacht wird und wo die Vorteile auch liegen eines solchen Konzepts. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Maßnahmen, die man machen kann. Ist Housing First momentan so ein Konzept, wo man sagt, das ist schon oben auf der Agenda?
Naja, das ist ein Teil sozusagen im perspektivischen Angebot. Und das ist mir immer so wichtig auch zu sagen, ist, wie Sie gesagt haben, es beginnt mit der Straßensozialarbeit über die niederschwelligen Kontaktläden, über die medizinischen Versorgungsangebote, Ambulanz, Zahnmobil, Krankenwohnungen, Clearingstelle, sozusagen Leute wieder ins Gesundheitssystem zu bringen, nur so ein paar Sachen zu nennen. Dann eben auch die SWH, die wir haben, die Soziale Wohnraumhilfe, die 300 Wohnungen inzwischen im Bestand hat, die Quote in der Quote sozusagen dann auch darstellt und auch da wirklich wächst, bis eben hin zum Housing First Konzept. Wir haben damals vor ein paar Jahren diese kleine, feine Stiftung gegründet, Ein Zuhause. Das ist mit anderen diakonischen Trägern auch gemeinsam den ersten Bauabschnitt auch organisiert. Und da ist es eben so, im Augenblick war es oder ist es so, dass Menschen sich auf der Straße sozusagen ihr Wohnen verdienen müssen. Jetzt stellt man sich vor, die liegen da irgendwie, sitzen den ganzen Tag, haben wirklich andere Sorgen und sollen dann noch ihre multiplen Probleme angehen. Das funktioniert überhaupt nicht. Was ganz anderes ist es, wenn man ihnen ohne Vorbedingungen eine überschaubare Wohnung zur Verfügung stellt und dass sie aus dieser gesicherten, weil das ist ja ganze Zeit Existenzsicherung, die müssen ja, wo bleibe ich, wo kriege ich alles und so, aus dieser gesicherten Situation heraus ihre multiplen Probleme angehen, das mit wirklich tollem Erfolg. Also es sind 15 Wohnungen, die wir da maßgeschneidert sozusagen organisiert haben. Und wirklich, ich glaube, es sind zwei oder wenn überhaupt, die jetzt aber aus unterschiedlichsten Gründen, die mit dem Wohnungslosigkeitsproblem eigentlich nichts zu tun haben, nicht mehr da sind, aber dann konnten wir auch schnell nachbesetzen. Also es ist wirklich ein echtes Mietverhältnis und dann halt wichtig, dass wir die Sozialangebote auch dann mit parallel laufen lassen und sie dann auch begleiten.
Aber Herr Feldkamp, wir haben gestern noch drüber gesprochen, weil in der Zeitung ja dieser Fall Kleefeld auch stand. Es ist trotzdem nicht konfliktfrei, zumindest nicht im Umfeld, wenn man solche Konzepte umsetzen möchte.
Ja, das ist die Frage. Also wir müssen mal anschauen, was wir da haben. Also wir reden jetzt, ich habe gerade von 15 Wohnungen, das ist schon sozusagen eine Grenze. Wenn wir, auch da gab es natürlich mit den Nachbarn auch viel Gesprächsbedarf, da musste ganz viel investiert werden an Zeit, die Leute mitzunehmen und einfach sich mal einzulassen dann auch auf so eine Situation. Das ist ja immer so dieser garstige Graben des, der Ankündigung bis dahin, dass es dann da ist und dann merkt man, das ist ja gar nicht so schlimm. Also und wir haben das ja auch ganz anders vorgestellt, aber wenn man natürlich 80 Leute auf eine Situation durchführt, dann kann ich mir da gut vorstellen, dass es da diesen Widerstand gibt und die Probleme auch nochmal ganz andere sind. Und da muss man wirklich ran. Dezentralisierung ist das Stichwort im Grunde. Das ist schwierig genug zu organisieren, aber das muss eigentlich, das ist ein gutes Mittel, da viel Luft und Dampf rauszunehmen
vorher. Mir fällt gerade ein, Belet, wie wichtig es ist, miteinander im Gespräch zu sein. Lustigerweise fällt mir das gerade beim Thema Zisterne ein. Es passt wirklich überhaupt nicht in dieses Thema, aber auch da hat man ja gesagt, wäre schön, wenn wir vorher mal miteinander gesprochen hätten. Wie macht ihr das beim Housing First? Da müsst ihr ja auch mit dem Umfeld vorher irgendwie das Gespräch suchen.
Also Die Diskussion, die hat man immer. Also das Bild von Obdachlosigkeit in der breiten Bevölkerung ist ja also kein positives. Deshalb werden dann immer auch Erwartungen geäußert, dass sich das Umfeld verändert, die Nachbarschaft verändert, dass das zu Belastungen führt. Wichtig ist uns, dass wir in den Einrichtungen, die wir aufsetzen, die Menschen nicht alleine lassen. Also weder die Nachbarschaft noch diejenigen Menschen, die dort leben und wohnen sollen. Wichtig ist, und das ist der Mehrwert einer solchen Wohnung, das schafft Sicherheit, weil man einfach eine Tür hat, die man zumachen kann. Man ist privat, man kann sich zurückziehen, zur Ruhe kommen. Das ist gerade in solchen Betroffenheiten mit Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit von wirklich immenser Bedeutung. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man da selbst in dieser Situation nicht war. Und deshalb ist das so wichtig, dieses Sprungbrett auch zu schaffen. Aber es gibt eben auch eine Begleitung. Und das ist eben das, was, glaube ich, auch immer wichtig ist, vor Ort zu betonen, dass die Stadt, die sozialen Angebote, pädagogischen Angebote, dass wir mit unterschiedlichsten Bedarfen, Beratungen da vor Ort sind, medizinisch das begleiten und natürlich dann auch mögliche Konflikte, wenn sie entstehen, auch früh darauf reagieren können. Und ich glaube, das schafft Sicherheit. Das ist jedenfalls das, was wir auch immer wieder merken, dass wenn da ein solches Gespräch geführt wird und gesehen wird, was da passiert, dass die Bereitschaft da durchaus dann auch steigt, so etwas mitzugehen. Weil, auch das ist mir wichtig zu betonen, also eine Erwartungshaltung, die wir in der Innenstadt, in unterschiedlichen Quartieren auch immer wieder haben, wenn solche Themen auftreten oder Gruppen von obdachlosen Menschen sichtbar werden. Häufig ist so der Reflex, also der Verdrängung, das funktioniert nicht. Also in einer Stadt wie Hannover und auch in vielen anderen deutschen Großstädten wird es solche Problemlagen, solche Herausforderungen immer wieder geben. Die Frage ist nicht, ob es sie gibt, sondern wie eine Stadt damit umgeht. Mhm. Und für uns muss einfach klar sein, dass eine Verdrängung das Problem nicht löst, sondern wir da Angebote machen müssen, solidarisch ein Stück weit damit umgehen müssen. Und genau das tun wir eben auch.
Mhm. Herr Feldkamp.
Ja, genau. Also man schafft eine Basis, eine gute Basis für diese Leute und mit der Unterstützung der sozialen Dienstleister ist da echt viel zu machen. Da liegt Segen drauf, würde ich mal so sagen, von meiner Profession her und da müssen wir wirklich alles für tun. Tatsächlich schafft man ja die Probleme nicht aus der Welt, indem man die Menschen, die diese Probleme haben, aus der Welt schafft. Das ist ein falscher Ansatz. Das wird auch ganz, ja, wie ich so sagen, leicht mal hingesprochen da und da müssen wir wirklich sagen, also nein, es sind ganz individuelle Probleme, aber es gibt wirklich diese Grundlage, die nötig ist, ein gesichertes Umfeld zu organisieren, von da aus dann wirklich die Hilfen, die dann auch ziehen.
Es gibt ja so eine Zahl, die im Raum steht, das ist dieses Ziel, Obdachlosigkeit bis zum Jahr 2030 möglichst ganz zu vermeiden. Ich habe im Vorfeld überlegt, das ist so wieder so eine wie 2035 CO2-Freiheit hier in dem Bereich. Also wir haben so viele Papiere, in denen stehen überall Zahlen. Ist das wieder sowas, wo man sagt, hehres Ziel, eigentlich wissen wir doch jetzt schon, dass das in 5 Jahren eigentlich nicht zu erreichen ist und am Ende musst du 2030 erklären, warum es natürlich immer noch Obdachlosigkeit gibt.
Also es ist ein anspruchsvolles Ziel, das muss man glaube ich sagen, aber es ist eins, das man lösen kann und das man erreichen kann. Das ist auch mit 2035 oder 2040 ja genauso der Fall. Der Wille ist entscheidend, die praktische Umsetzbarkeit, Maßnahmen eben auch und Unterstützung auch für die kommunale Ebene zu schaffen, rechtliche Rahmenbedingungen nochmal auf den Prüfstand zu stellen und kritisch zu betrachten, was hilft nicht. Und da sind wahnsinnig viele Faktoren. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Herausforderung ist eben nicht nur Dach über dem Kopf, ja oder nein, sondern also viele persönliche Belastungen, Rahmenbedingungen, die es erschweren. Darauf muss eine Stadt auch reagieren. Also wir nehmen da gerade extrem viel Ressource in die Hand, um die Qualität unserer Unterkünfte zu verbessern. Allein in den letzten Jahren fast 8 Millionen Euro. Wir gehen aber auch zum Beispiel noch vor die Wohnungslosigkeit. Also auch der präventive Ansatz ist ein ganz entscheidender. Viele Menschen verlieren ihre Wohnung oder stehen gerade auf der Kippe, mit was ihren Mietvertrag angeht. Also das erst gar nicht entstehen zu lassen, ist der erste Schritt, weil der Schritt wieder zurück in eine reguläre Wohnung ist extrem schwierig. Wir haben eine entsprechende Präventionsberatungsstelle eingerichtet, die in den letzten Monaten schon fast 900 Beratungen durchgeführt hat. Also allein da merkt man, viele Menschen sind davon betroffen. Und ich befürchte, dass gerade auch mit der Diskussion, die auf Bundesebene zum Beispiel über das Bürgergeld geführt wird, dass man kritisch sehen kann oder nicht, aber diese Frage zum Beispiel der Wohnkosten wird das Risiko genau für diese Personengruppe noch mal deutlich erhöhen. Und wir arbeiten sozusagen von der anderen Seite genau dagegen. Also insofern würde ich mir wünschen, das Ziel, das die Europäische Union oder das Europäische Parlament ja ausgegeben haben, dass sich alle anderen Ebenen da auch wirklich inhaltlich zu verpflichten, was die Ressourcen angeht, rechtliche Rahmenbedingungen und eben auch das praktische Handeln. In Hannover jedenfalls versuchen wir das auf mehreren Ebenen und gerade auch diese Zusammenarbeit mit den, nicht nur der Stadt selbst, sondern auch mit den Akteurinnen, die hier in der Stadt zu dem Thema Diakonie in den Mäcki-Laden beispielsweise oder andere Organisationen, die da mitarbeiten, die auch zusammenzuholen, weil nur so kann das letztendlich gelingen.
Wenn ich es richtig verstehe, der Bund versucht sozusagen Geld zu sparen mit dem Wohngeld, aber das ist am Ende Geld, das du als Kommune an einer anderen Stelle zusätzlich ausgeben musst.
Genau, es erhöht das Risiko, dass Menschen in eine schwierige Wohnsituation kommen, womöglich sogar die Wohnung verlieren, also finanziell noch weiter in die Schieflage abrutschen. Und also das ist, wie gesagt, nicht einfach die Frage, habe ich eine Wohnung oder nicht. Wenn ein Mensch keine Wohnung mehr hat, keine Bleibe, kein Obdach mehr, dann verändert sich wahnsinnig viel von der psychischen Belastung, gesundheitlich. Also es ist eine Abwärtsspirale, die wieder nicht einfach zurückgedreht werden kann, sondern man muss da wirklich sehr, sehr viel rein investieren an Kraft, die Personen sowieso, aber auch die Gesellschaft insgesamt. Und deshalb dieser Ansatz, präventiv eine solche Situation idealerweise gar nicht erst entstehen zu lassen, sondern sich da rauszuarbeiten frühzeitig, das ist unser Anliegen, aber wir merken gerade, dass mit der Diskussion, also Bürgergeld ist so ein Beispiel, wenn da jetzt angesetzt wird, das ist kontraproduktiv und jetzt zieht sozusagen die öffentliche Hand auf Bundesebene und auf kommunaler Ebene an unterschiedlichen Seiten. Am Ende kann dabei nichts Gutes rauskommen, zumindest kein Erfolg für 2030.
Herr Feldkamp, besser hohe Ziele setzen als gar keine oder scheitern mit Ansage, ist so die beiden Varianten.
Ja, das stimmt. Also ich stimme dem ganz zu und ich finde das auch großartig, welche Aktionen hier über Stadt und Region auch organisiert werden. Also das ist schon was ganz Besonderes, glaube ich, auch deutschlandweit. Aber es sind natürlich Probleme, wenn solche Situationen dann irgendwie konterkariert werden über solche Maßnahmen. Also dieser nationale Aktionsplan bis 2030, da solche neuen Verhältnisse zu organisieren, das ist ja nur, was heißt nur, es ist ein guter Leitlinienplan, sage ich mal so. Aber um da jetzt sozusagen Speck ans Gerippe zu kriegen, da sind dann eben die Kommunen und vor allen Dingen auch die, Land und vor allen Dingen auch die Kommunen gefragt. Und einen Teil haben Sie gesagt mit der Präventionsarbeit, das Beste ist, Wohnungslosigkeit gar nicht erst entstehen zu lassen. Also so ein Leistungstypen Prävention, das ist der richtige Weg und der richtige Schritt. Es sind noch andere Dinge, die irgendwie auch eine Rolle spielen müssen. Also gezieltes Steuern von Fördermaßnahmen sozusagen. Also zu gucken, was brauchen wir eigentlich für Wohnraum und für Wohnungen. Es hat ja keinen Zweck, da Riesendinger irgendwie so. Es müsste ja sozusagen passen und passgenau gemacht werden. Wir brauchen kleine Wohnungen. Zielgerichtete Bedürfnisse sozusagen dann auch bedienen zu können und was auch eine entscheidende Geschichte ist und da ist noch Luft nach oben sozusagen die professionelle Wohnraumakquise, also dass wir auch in die Lage versetzt werden, eben nicht nur, sag ich mal, mit Region und Stadt, sondern auch auf dem privaten Markt mal zu gucken. Es gibt jetzt so eine schöne Geschichte, glaube ich, von der Region, dass dieses Housing First Programm mit unterstützt sozusagen auch an Privatleute und das finde ich eine ganz großartige Geschichte und das muss viel bekannter werden. Also wenn jemand hört und Wohnraum hat und sagt, ich kann mir so etwas vorstellen, weil da werden Mittel auch zur Verfügung gestellt, was Sanierung angeht und dergleichen mehr. Also das ist eine echte Win-Win-Situation für die, die Wohnraum überhaben, sage ich mal so, und die, die nötig Wohnraum suchen.
Da sieht man eigentlich auch, wie schwierig es ist. Heute irgendwo in irgendeiner Zeitung gelesen, ich weiß nicht mehr in welcher, dass diese Bundesgesellschaft, die Wohnungen hat, eine ganz hohe Leerstandsquote hat. Normal ist für einen funktionierenden Wohnungsmarkt irgendwie 3-4%, habe ich gelesen. Die haben, glaube ich, 8-10. Und das sind natürlich auch teilweise Gebäude, die sind ein bisschen schwierig, ehemalige Bundeswehrgebäude zum Beispiel. Aber theoretisch ist es so, es gibt auch immer noch in Deutschland Flächen, die sind eigentlich da. Es gibt Gebäude, die sind da und wir könnten sie nutzen. Vielleicht nicht jetzt das Mega-Gebäude am Ende, aber eigentlich hätten wir schon die Möglichkeiten noch für Unterbringung, oder?
Also ich würde sagen, ja. Also wir haben ein gewisses Potenzial, was Raum angeht. Also was wir merken ist, also sozusagen einfach Raum, Gebäude, Strukturen in Wohnraum umzuwidmen, umzuwandeln, ist ein Aufwand. Also dafür braucht es Ressourcen. Das ist gerade echt ein Engpass, den wir haben. Also die Frage von Kostensteigerungen im Wohn- und Bausektor insgesamt, das ist ein Riesenproblem, was da hinzukommt. Das andere ist die Frage von rechtlichen Rahmenbedingungen. Also als Kommune würde ich mir sehr wünschen, dass wir noch viel mehr Spielraum hätten, was eben Liegenschaften, Leerstand und so weiter angeht. Wir nutzen das ja gerade auch in Hannover, alle Möglichkeiten, da nochmal zu gucken. Also wird Wohnraum beispielsweise entfremdet, also dem Wohnraum entzogen durch Airbnb-ähnliche Nutzung beispielsweise. Und da gehen wir gerade vor, um da den Wohnraum auch wieder dahin zu kriegen, wo er hingehört. Aber wir merken, dass auf der kommunalen Ebene die Spielräume doch, also dass das sehr komplex ist, bis man eine solche Satzung beispielsweise, eine Zweckentfremdungssatzung ist das technisch gesprochen, auf den Weg bringen kann. kann, gibt es einen technischen Vorlauf, also eine rechtliche Prüfung, die also schon sehr erheblich ist. Und eine andere Steuerungsmöglichkeit für den Wohnungsmarkt über die kommunale Ebene, das wäre schon sehr, sehr wünschenswert. Und natürlich auch eine stärkere Beteiligung bei der Frage von Realisierung von Bauprojekten. Also wir haben ja größere Baumaßnahmen am Kronsberg beispielsweise, Wasserstadt Limmer. Aber auch da ist diese Kostenexplosion ein Riesenthema. Und selbst wenn die Projekte realisiert werden, merkt man es dann später bei der Miete.
Herr Feldkamp, wenn ich einmal noch nachfragen darf, nochmal kurz an den Anfang zurückgesprungen auch. Manchmal könnte ich mir vorstellen, gerät Hilfe ja auch an Grenzen, weil auch Obdachlose, die jetzt auf der Straße leben, das gar nicht wollen teilweise, weil sie sagen, nee, ich möchte das gerne alleine in den Griff bekommen, ich möchte sie nicht. Und es gibt, glaube ich, auch eine Gruppe, das habe ich im Gespräch mit Ihnen gelernt im Vorgespräch, die haben wir gar nicht so richtig im Blick, weil das ist nicht so derjenige, der wirklich draußen auf der Straße ist, den wir im Schlafsack sehen, sondern der ist versteckt und der hat kein Obdach, aber eigentlich sehen wir den nicht.
Das ist genau so. Also viele Menschen kommen heute hier unter, morgen da unter und kommen im schlechtesten, aber auch üblichen Fall nur dann unter, wenn sie bestimmte Gegenleistungen auch dafür dann bis hin zur Prostitution. Also und das ist ja eigentlich auch ein unhaltbarer Zustand. Das sind wirklich Leute, die sind unterm Radar. Wenn man sozusagen den Berber, den man sehen kann, da kann man drauf zugehen, mit dem kann man reden, aber die ganzen anderen zu erreichen, ist ein riesiges Problem.
Lass uns nochmal auf die Orte der Obdachlosigkeit schauen, wo es auch wirklich sichtbar ist. Wenn man an Hannover denkt, fällt einem automatisch der Bahnhof ein. Ja. Ist ehrlicherweise kein Hannover-Phänomen, kann man in Hamburg genauso beobachten, in Frankfurt genauso beobachten. Ja. Und ich finde, da prallen ja immer so zwei Themen aufeinander. Einmal auf die Hilfe für Obdachlose und auf der anderen Seite so ein Sicherheitsgefühl von allen Menschen, die eben in diesem Bahnhof unterwegs sind, um den Bahnhof herumlaufen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Belet, als Oberbürgermeister, hat sich da in den vergangenen Jahren was verbessert? Dann würdest du als OB wahrscheinlich sagen müssen, ja, aber natürlich habe ich da etwas verbessert. Deshalb stellen wir die Frage doch mal so. Wenn eine Bürgerin sagt, also ich sehe da ehrlicherweise keine große Veränderung, wenn ich morgens aus der Regionalbahn steige und zur Arbeit laufe, würdest du sagen, das ist auch schwer wahrnehmbar?
Ich würde differenzierter antworten. Also ich würde sagen, ja, es gibt Licht und Schatten, wie es eben in einer Stadt immer, also gerade an diesem Punkt auch immer nur sein kann. Man muss sich, glaube ich, nochmal eines klar machen. Hannover ist auch nicht irgendeine Großstadt, sondern wir sind auf der Ost-West-Achse, Nord-Süd-Achse, einer sehr, sehr, also ja, hervorgehobenen Stellung im wahrsten Sinne des Wortes. Also Amsterdam-Warschau sozusagen, das verläuft über Hannover nach Berlin und auch von Norden nach Süden. Und das merkt man auch in dem Personenkreis, der dort am Hauptbahnhof sichtbar ist, dort eben auch Schutz sucht, Zuflucht sucht ein Stück weit, dort auch Struktur und Halt sucht. Und das ist ja der Grund, warum Menschen an so zentraler Stelle sich eben auch zusammenfinden. Also richtig ist, dass wir da gerade intensiv reingehen mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Und auch da gilt aus meiner Sicht, und das muss weiterhin der Grundsatz sein, wir wollen nicht Menschen einfach nur verdrängen. Also ich will das auch nochmal klar machen, sozusagen der große Blick auf dieses Themenfeld oder dieses Areal bedeutet, wenn wir den Hauptbahnhof, ich formuliere es mal so hart, leer räumen und alles das Areal drumherum, ist das Thema dort zwar gelöst, aber das wird dann irgendwo sonst wo in der Stadt dann wieder aufploppen, womöglich zu größeren Schwierigkeiten führen und das Problem ist dann letztendlich auch für die Menschen, für die Betroffenen nicht gelöst. Was wir gemacht haben, ist, dass wir schon schauen wollen, wie schaffen wir es dort ein Zusammenleben, ein Zusammenwirken und vor allem auch Hilfe zu organisieren. Wo uns das richtig gut gelungen ist, und das würde ich der Dame, wenn sie mich dann anspricht, auch sagen und sie vielleicht auch gemeinsam dorthin führen, ist der Weiße Kreuzplatz beispielsweise. Der Platz hat eine extreme Aufwertung erfahren. Gleichzeitig auch die Personengruppen, die dort vorher waren, auch ein Stück weit abgeholt, dort Angebote geschaffen, dort eben auch ein Miteinander ermöglicht und auch eine Wertigkeit geschaffen. Dasselbe haben wir am Andreas-Hermes-Platz, also gleich hinter dem Pavillon beispielsweise auch gemacht. Auch dort Freizeitangebote, Kulturangebote geschaffen, gleichzeitig aber auch die dortigen Personengruppen nicht verdrängt, sondern sie versucht mit zu integrieren, mit abzuholen, mit Unterstützung auf verschiedenster Stiftungen beispielsweise, dort gemeinsame Dinge organisiert. Ein weiterer Hotspot ist der Raschplatz und das ganze Areal drumherum. Und das ist ein sehr, sehr kompliziertes Feld, weil es auch da nicht nur um Obdachlosigkeit geht, sondern auch um das Thema Drogenkonsum. Und das hat sich auch in der Szene deutlich verändert, nach Corona insbesondere. Also welche Drogen konsumiert werden und welche Wirkung das auf die Menschen und damit auch auf ihr Umfeld hat. Und das merkt man dann dort am Raschplatz, am Fernröder Tunnel beispielsweise, wo wir auch versuchen, nochmal stärker auch Angebote zu machen, reinzugehen. das Ganze zu erweitern. Ich bin sehr froh, dass uns jetzt auch der wichtige Schritt gelungen ist, wie ich finde, mit dem Mackie 2.0 den Grundstein zu legen. Also es wird eine Verbesserung der Mackie-Situation, dass diese Anlaufstelle bieten mit Tagestreff, Notschlafplätzen, medizinischer Versorgung in besserer räumlicher Situation direkt an der Augustenstraße. Und ich verspreche mir auch davon eine deutliche Verbesserung der Situation, vor allem für die Betroffenen vor Ort und damit natürlich auch für das Umfeld.
Also es hat eine Lernkurve da auch gegeben, sage ich mal so. Ich bin also immer ein Freund davon auch und unterstütze das sehr, wenn wir öffentlichen Raum also so gestalten, modern und auch, dass er zugänglich ist für die Gruppen, die sich bislang vielleicht da nicht wohlgefühlt haben. Aber wie Sie sagen, also wichtig ist und bleibt, auch die Wohnungslosen gehören zum Stadtbild, zur Stadtgesellschaft und haben ein Recht, sich dort aufzuhalten. Das ist deren Sozialraum, das muss man so sagen. Also wie Sie sagen, das ist ein Stück Sicherheit, was davon ausgeht, weil da Leben ist, anders als wenn sie sich in die Einriede legen würden. Ja. Da die Leute haben Angst, da ist da keiner, der sich freiwillig sozusagen auf die Oettinger Wiese legt. Ja, das ist einfach, weil da auch ein Stückchen Sicherheit von ausgeht, da ist man unter Beobachtung, da hat man das Gefühl, da passiert vieles nicht. Was natürlich wirklich immer auch bedacht werden muss, und da ist auch nochmal vielleicht Andreas Hermes Platz, um diese Sachen nochmal die Frage zu stellen auf Zukunft. Greifen diese Angebote wirklich? Yoga-Kurse, Tanzkurse, ist das wirklich das auch, was die Leute dann entsprechend abholt? Das mag ich im Augenblick nicht sagen, aber das muss beobachtet werden. Es hat ja in allen großen Städten sozusagen in den Bereichen der Bahnhöfe immer den Versuch gegeben, diese Situation in Wert zu setzen. Und das ist in der Regel häufig gescheitert und da gibt es genügend Beispiele, die man aufzählen kann, weil diese Inszenierung von hipper Community sozusagen und Stadtgesellschaft stand massiv gegen die harten Lebensrealitäten. Und es war am Anfang ja tatsächlich so, und da ist uns aber, das ist das Gute, dass wir da miteinander im Gespräch sind, kam es ja schon zu so einer Art kalten Verdrängung, sag ich mal so. Wir haben im Mackie in der Regel 180 Leute jeden Tag, die da waren, und als diese Maßnahmen dann gegriffen haben, waren noch 20, 30 da. Und mit der Folge sozusagen, dass dann im Juristenviertel sich alles sozusagen da geballt hat. Aber wir haben ein tolles Miteinander gefunden. Also wir genießen ja auch unsere Sicherheitsdienste, die wir über Jahre hier schon beschäftigen, weil es nötig ist. Weil die Wohnungslosen unbedingt diejenigen sind, die da Krawall machen, sondern weil natürlich auch die Drogenszene einen unheimlichen Druck übt auf auch unsere Klientel, wie wir die organisieren und so. Also da hat es dann auch diese Nötigkeit gegeben mit dem. Aber die genießen so ein hohes Vertrauen, dass wir jetzt eine Kooperationsfläche jetzt haben vor dem Mackie-Laden, wo nicht andere, sondern unsere Leute mit den Leuten sprechen, die sie kennen. Und das hat wieder dazu geführt, dass die Verhältnisse annähernd wieder die sind, die auch vorher waren. Das heißt also, wir müssen da immer direkt im Austausch sein, all bei diesen Dingen, die dort angedacht werden, wirklich auch die sozialen Dienstleister immer direkt mit ins Boot nehmen.
Ist das vielleicht auch eine der Herausforderungen, die Sie beide gerade angesprochen haben, Herr Feldkamp? Wir haben ja eine total differenzierte Lage. Also wir reden hier zwar über Obdachlosigkeit, aber eigentlich rede ich natürlich im Bahnhofsbereich und auch gerade Justizzentrum von einer für mich als Bürger sehr unübersichtlichen Lage. Also ist das ein harmloser Obdachloser? Will der mir was tun? Ist das jemand, der gerade Crack zu sich genommen hat? Ist das jemand, der andere Drogen? Also wer ist gefährlich, wer ist nicht? Alle Menschen, die dort langlaufen, können das ja eigentlich nicht differenzieren.
Ja, genau. Also da spielt sozusagen auch dieses subjektive Gefühl eine Rolle. Wenn ich da durchlaufe, kann ich das nicht. Habe ein Bedrohungsgefühl irgendwie. Also ich muss tatsächlich sagen, objektiv geschieht relativ wenig da, bis gar nichts. Also ich habe überhaupt in der ganzen Zeit nichts erlebt, wenn Außenstehende durchlaufen. Also es ist wirklich dieses Subjektiv. Und da muss man dann wirklich auch sagen, da sind Bilder im Raum, mit denen müssen wir arbeiten, die müssen wir verändern. Auch sozusagen auch nochmal klarzustellen, es hilft nicht, einen Deckel drauf zu packen irgendwie und dann ist das Thema erledigt. Nein, auch diese Leute gehören zum Stadtbild. Selbst auch die, die in der Drogensituation dort sind. Aber auch da wird ja ganz viel angeboten. Da mag ich wenig zu sagen, weil das nicht in unserem Bereich ist. Aber wirklich wahr. Also auch das muss ein Stück weit auch ausgehalten werden.
Wobei, Behlet, wenn man es mit Zahlen untermauern wollte, wir hatten ja jetzt gerade vor kurzem die neuen Zahlen in Sachen Kriminalität, muss man halt sagen, die gehen zwar leicht zurück im Bereich der Innenstadt und auch da müsste man nochmal differenzieren, was ist eigentlich Bahnhof, was ist woanders nochmal Kahlenberger Neustadt, aber wenn man jetzt mal runterrechnet, habe ich da jede Stunde eine mündliche Verwarnung und ich habe alle 3 Stunden einen Platzverweis, also das zeigt mir ja schon, das ist ein Gebiet, das ist für eine normale Bürgerin, normalen Bürger nicht ein Safe Space, muss man sagen.
Also ja, die Zahlen sind weiterhin hoch. Sie sind runtergegangen etwas oder zurückgegangen. Das ist, glaube ich, erstmal eine gute Botschaft. Aber man muss, glaube ich, trennen, also was passiert dort? Und also Herr Feldkamp hat es ja gesagt. Also die Erfahrung ist, dass gerade auch von Obdachlosen jetzt keine Gewalt ausgeht oder Gewalttaten dieser Art, die da jetzt in die Statistik fallen, gegenüber anderen Personengruppen. In der Drogenszene war es häufig so, dass ja untereinander größtenteils die Konflikte, wenn es welche gab, ausgetragen worden sind. Aber das schafft natürlich insgesamt ein Bild, was nicht angenehm ist und was das Sicherheitsgefühl eben auch nicht schafft. Hinzu kommt aber auch, wir haben einfach am Hauptbahnhof Hannover, gerade an den Wochenenden, das ist eine Ausgehstadt, die Menschen sind unterwegs, wir haben Fußballreisende und so weiter und so fort. Also da ist wahnsinnig viel Traffic einfach in unterschiedlichste Himmelsrichtungen aus Hannover raus und nach Hannover rein. Und da passiert natürlich dann auch nochmal zusätzlich sehr, sehr viel, was aber nichts mit dem Thema Obdachlosigkeit zu tun hat. Das ist mir nochmal wichtig zu betonen. Also da gibt es nochmal andere Themen. Auch diese Fragestellung mit Messern beispielsweise, dass dort eine Präsenz, das hat nichts mit Obdachlosen zu tun, aber es ist dort eine Präsenz, die in der Waffenverbotszone jetzt von uns aufgearbeitet wird. Was wir aber geschafft haben, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ist ja, es wird immer wieder Lernkurven geben. Wir werden auch immer wieder nochmal Anläufe brauchen, um zu gucken, funktioniert das eigentlich? Wollen wir das fortführen? Ja oder nein? Aber ich glaube insgesamt auch am Raschplatz, auch wenn das jetzt nicht die Ideallösung ist, wie wir sie dort haben, merken wir aber schon, dass es, glaube ich, auch für die Obdachlosenszene eine Verbesserung gegeben hat, weil vor der Situation, die wir da geschaffen haben, sozusagen mit Maßnahmen dort reinzugehen, hat es ja auch immer wieder Druck gegeben mit der Drogenszene oder Konflikt oder Reibung, jedenfalls Raumdruck untereinander. Und der ist so ein bisschen jetzt besser sortiert, entzerrt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir da gerade mit der Drogenszene noch weiterhin ein echtes Thema haben. Ich hoffe, dass wir da auch mit weiteren Angeboten, die wir jetzt reingehen wollen, dort Angebote schaffen, die dann die Menschen auch hoffentlich erreichen oder auch da eine Begleitung versuchen zu organisieren. Nur ich will dem Bild entgegenwirken, dass da nicht der Eindruck entsteht, nur wenn die Stadt irgendeine Maßnahmen macht, dass am nächsten Tag die Sonne heller scheint. Das wird dort nicht passieren. Also es braucht einen langen Atem, immer wiederkehrende Versuche, Anläufe, die auch scheitern, aber wieder unternommen werden müssen. Und auch am Andreas-Hermes-Platz merken wir das. Ja, es ist richtig, also das Yoga- oder Sportangebot, das holt jetzt nicht alle Personengruppen oder also auch mich nicht unbedingt immer. Aber was dort entstanden ist, und das war nicht ganz bemerkenswert, wir hatten dort eine Veranstaltung, wo auch Menschen, die Nutzerinnen und Nutzer, die dort auch vorher waren, in Obdachlosigkeit sind, auch mit mir auch diskutiert haben. Und die Rückmeldung war, also sie sind vielleicht nicht Teil des Yogakurses, aber sie finden es gut, nicht am sozusagen weggedrängt zu werden, sondern Teil sein zu dürfen, ins Gespräch zu kommen und irgendwie schon den ersten Draht in die Normalität wieder zu finden mit den Angeboten, die dort geschaffen werden. Und ich glaube, das ist ein Akzeptanz- und Respektraum, der dort entsteht, der ehrlich gesagt für mich schon ein erster Schritt nach vorne ist. Nicht der abschließende Schritt, aber in die richtige Richtung zumindest.
Dass uns das Angebot nicht abholt, ist, glaube ich, auch vor allen Dingen unser Problem, das weil Männer auch, unseres Alters einfach viel zu selten Yoga machen. So müsste es sein. Herr Feldkamp, Sie wollten was sagen.
Wir müssen auch nochmal eine Gruppe mit in den Blick nehmen, die wir sozusagen irgendwie, die gar nicht handelbar ist. Sie sprachen vorhin davon, es ist ein Kreuz dort Hannover sozusagen von allen Himmelsrichtungen. Es ist ein Hotspot, kann man auch so ein bisschen sagen, obwohl es kommen aus dem osteuropäischen Bereich sehr viele Menschen, die durch alle Sozialsysteme fallen. Ja. Und da können wir nur sozusagen durch freiwillige Aktionen, durch freiwillige Hilfen sie einfach mittragen ein Stück weit. Großperspektive können wir da gar nicht geben, weil das einfach nicht eingepreist ist, das ganze System. Und da sind wir natürlich auch nochmal diakonisch, sage ich so, also in einem Bereich unterwegs. Da kann man erstmal so keinem einen Vorwurf machen, weil die Situation ist im Augenblick, wie sie ist. Nur daran wird auch nochmal deutlich, das würde ich gerne hier nochmal platzieren. Also die Leute denken ja immer, das ist alles irgendwie durchfinanziert und dergleichen mehr. Und wir geben uns natürlich auch alle Mühe und die Stadt macht das auch mit tollen Angeboten, Kaffee Nachtlicht, Open Fair und was wir da alles an tollen auch wirklich guten und segensreichen Einrichtungen haben, die auch von solchen Leuten dann teilweise mitgenommen werden. Aber diese freiwilligen Angebote sind eben auch kostenintensiv und da müssen wir immer auch bitten, sage ich mal so vorsichtig, dass die Stadtgesellschaft das auch erkennt, das tut sie auch über weite Strecken und uns sozusagen auch mit einer Bereitschaft unterstützt, sozusagen über das hinaus, was wir untereinander abmachen, an Refinanzierungsmöglichkeiten zu sagen, ja klar, komm, da wollen wir uns nochmal engagieren, ob das Ehrenamtliche sind im Mäcki-Laden, das ist großartig, ohne die wird es überhaupt nicht funktionieren, ob das Sachspenden in der Grundversorgung sind, auf die wir massiv angewiesen sind, auch um solchen Menschen sozusagen weiterzuhelfen, ein Stück, die dann einfach nicht weiter organisiert werden können in das Hilfesystem, aber da so eine echte Grundversorgung zu schaffen, also wie gesagt, ein Appell kann ich nicht loswerden, aber eine Bitte, das doch zu sehen und wirklich dann auch da zu unterstützen.
Das ist ein super wichtiger Punkt, wenn ich den nochmal ergänzen darf. Also diese Frage von, also es ist im Grunde der Werkzeugkasten einer Kommune. Also wie können wir, welche Hilfsmittel habe ich? Und wenn ich mir dieses Thema Osteuropa mal anschaue, und das ist tatsächlich auch ein gravierender Punkt, also man muss sich einfach vor Augen führen, Europa hat von der EU-Osterweiterung immens profitiert. Arbeitszuwanderung und so weiter und so fort. Aber diese Arbeitszuwanderung hat auch dazu geführt, dass Menschen auch gescheitert sind auf dem Markt und also die fallen durch alle sozialen Netze und schlagen mit aller Brutalität bei uns hier auf dem Raschplatz, in den anderen großen deutschen Städten, auf den Bahnhofsvorplätzen auf. Und wir haben, das ist richtig beschrieben worden, im Grunde kaum eine Möglichkeit, da zu helfen. Das rührt daher, das ist ein gutes Beispiel für diese Frage, unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche Interessen und am Ende ein gescheitertes System, das damals mit, viele werden sich noch an die Diskussion erinnern, 2013, 14, 15, Zuwanderung in die Sozialsysteme war das Schlagwort, vor allem aus Bayern, von einem prominenten Vertreter, der damals da wirklich die Werbetrommel für gerührt hat, die SGB-Leistung oder die Gesetzgebung zu verändern, also Sozialgesetzbuch dort anzupassen und die Menschen aus dem sozialen Netz rauszunehmen. Und die damalige Ministerin Andrea Nahles ist dem gefolgt und hat genau diese Personengruppe rausgezogen. Und das hat dazu geführt, dass wir als Kommune eben keine Möglichkeit haben, da ohne weiteres zu helfen. Nicht nur wir in Hannover nicht, sondern in allen anderen deutschen Städten auch nicht. Und genau das merkt man auch in den Betroffenheiten. Hätten wir da eine andere Möglichkeit anzusetzen, dann wäre genau diese Frage von Wohnungslosigkeit da auch schon europäisch lösbar. Also das ist auch etwas, was man größer denken muss. Wir sind ein europäisches Gesamtgefüge und auch die Herausforderungen, wie auch die Chancen, die wir haben, werden nur europäisch gelöst werden können. Also in Hannover merken wir genau dieses Problem, wenn man sich aus dieser europäischen Solidarität verabschiedet.
Vielleicht könnten wir ja dem bayerischen Vertreter auch mal so einen Yogakurs anbieten. Der muss ja nicht immer auf irgendwelche Inseln fahren. Ja. Der kann ja auch mal nach Hannover kommen und einen Kurs machen. Lasst uns ganz zum Schluss vielleicht auch noch mal den Blick ein bisschen weiten. Du hast die europäische Komponente reingenommen. Lass uns mal die deutsche Komponente reinnehmen. Also wir sehen diese Problematik, über die wir reden, eigentlich in allen Städten. Egal, ob ich in Hamburg aus dem Bahnhof steige, in Frankfurt, bei uns. Also offensichtlich hat ja keiner bisher so richtig den Stein der Weisen gefunden, wie man es vielleicht besser machen kann. Gibt es trotzdem auch bei dir in deinem Netzwerk, wenn du mit Städte-Gemeindebund darüber sprichst, gibt es da sozusagen so eine Art Best Practice, wo man sagen kann, das haben wir hier so gemacht, das hat gut funktioniert?
Also das ist ein großes Thema bei uns im Städtetag, gerade in den größeren Städten in Nordrhein-Westfalen, beispielsweise Hamburg, Frankfurt, München, Hannover, Berlin. Also viele Städte haben mit diesem Thema zu kämpfen. Ein Thema ist das Thema Drogenpolitik. Also wie schaffen wir eine andere Herangehensweise, sodass wir diese Personengruppen auch erreichen können? Mittlerweile vermengt sich das ja auch nochmal deutlich stärker, auch mit der Obdachlosenszene, also verschiedenste Suchtproblematiken. Ein anderes Thema, das haben wir aber auch schon kurz angesprochen, ist diese Housing First-Thematik, weil sie wirklich sehr niedrigschwellig ist, erstmal Hilfe schafft ohne Vorbedingungen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz, weil wir damit zumindest die Menschen in eine sichere Sphäre holen können und dann alle Angebote, die notwendig sind, darauf versuchen können, drumherum zu stricken. Man ist raus aus diesem Zeitdruck, weil auf der Straße ist der gesundheitliche Druck immens, sind verschiedenste Herausforderungen, die da noch zu on top kommen. All das besteht in einer eigenen Wohnung nicht und deshalb ist Housing First ein Thema, was wirklich auch in der kommunalen Familie jedenfalls zurzeit sehr, sehr intensiv bearbeitet wird.
Ich hatte ja eigentlich gehofft, Herr Feldkamp hatte sich so viele handschriftliche Notizen gemacht, dass da irgendwo dazwischen die Lösung ist, dass er ja sagt, ach so, das habe ich euch nur noch nicht gesagt, das ganze Problem ist morgen sozusagen erledigt. Das ist wahrscheinlich nicht so, Herr Feldkamp, wenn ich es richtig sehe. Aber ich wollte Sie auch noch fragen, vielleicht on top. Sie haben ein Diakonie-Netzwerk. Die Diakonie ist an vielen Orten in Deutschland aktiv. Wie tauschen Sie sich aus?
Manchmal erinnert es so ein bisschen an die Ursprünge sozusagen der modernen Diakonie. Das waren ja auch sozusagen Industrialisierung. Die Leute sind auf der Strecke geblieben, auf den Kreuzen. Und da hat damals ist einer meiner Vorgänger sozusagen auf die Kanzel und hat Kirche und Gesellschaft schwere Vorwürfe gemacht. Er hat gesagt, ihr seid zu langsam, ihr seid nicht schnell genug. Wir müssen sozusagen schlanke Strukturen haben, um reagieren zu können. Und da sind die Vereine gegründet, die moderne Diakonie sozusagen, die dann auch wirklich ansetzen konnte. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns auch diese Flexibilität weiter wahren. Was mich ein bisschen nicht frustriert, will ich nicht sagen, aber ich bin auch immer eingeladen zum Wohnungsgipfel da nach Berlin und wir stellen jedes Jahr die gleichen Fragen da. Ja. Und das ist irgendwie schon eine Sache, ist das sinnvoll? Das ist das eine. Die Netzwerke, ja. Da wird nochmal sehr deutlich, wie sehr unterschiedlich die Kommunen dieses Thema angehen. Und das ist natürlich auch wirklich auf das Gesamtproblem gesehen schon eine gewisse Vernachlässigung. Also da müssten wir nochmal ganz anders auftreten. Es gibt den Bereich der Großstadtdiakonien, die sich jetzt demnächst in Wien nochmal treffen wieder. Ja, und gut, dass Wien ist wie Kopenhagen auch so diese Städte, die immer genannt werden bei solchen Dingen. Aber da passiert eben auch vieles, was man wirklich dann auch vielleicht ein Stück weit übertragen könnte. Mir ist nochmal wichtig in dem Gesamtgefüge, dass uns klar ist, dass diese perspektivische Hilfe wirklich durchgängig auch mitfinanziert werden muss, einen Ort haben muss. Und wenn da auch nur eine Kleinigkeit rausgebrochen wird, dann besteht nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, dass ja, es ist gut, wenn es Menschen gibt wie den Nachtengel, der dann losgeht. So, aber das ist alles gut. Aber wir brauchen wirklich von der Straßensozialarbeit bis Housing First all diese Angebote, um auch schlagkräftig sein zu können und wirklich dann auch unserem Namen und unserem Auftrag gerecht zu werden. Und das gilt für die Diakonie, das gilt für die Daseinsvorsorge hier mit zu organisieren haben, genauso.
Und jetzt passt mal auf, was ich zum Schluss habe. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ich habe gedacht, wenn ein Pastor hier mal ist, ist kein Fehler, aus den Hebräern zu zitieren, oder?
Nicht, nee, genau. Das ist eine Wahrheit, die kann man sich auch sagen lassen, wenn man nichts mit Kirche zu tun hat. Also insofern, ja, das ist ein Ansporn, das ist ein Auftrag. Und in diesem Auftrag sehen wir uns. Und jetzt mit Blick auf die anstehenden Konsolidierungen ist das nochmal doppelschwer, nochmal mehr Kreativität gefordert. Auch von den Einrichtungen dahin zu gehen, wo andere vielleicht auch nicht mehr hingehen. Und das ist grundlegend wichtig für uns.
Herr Feldkamp, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Belet, vielen Dank, dass du die Treppe wieder runtergekommen bist, hier uns mit deinem kurzen Weg, den du hier hast. Und wir geben weiterhin hier aufeinander Acht und ihr dort draußen an den Geräten könnt auch noch mal ganz kurz Acht geben, denn es gibt ja schon 2 Episoden von Hannover macht das. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann klickt doch da mal drauf und hört rein. Und wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, dann gibt es dafür einen Abonnieren-Button. Lasst euch immer informieren, wenn eine neue Folge online ist. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, senden liebe Grüße aus dem neuen Rathaus.
Tschüss, auf Wiedersehen.
Hannover macht das, der Podcast aus dem neuen Rathaus. Euer Feedback zur Folge interessiert uns immer. Schreibt uns gerne jederzeit auf den Kanälen der Stadt. Stichwort Hannover macht das.